Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
Und mein Name ist Richard.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Und zwar immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
Ganz genau so ist es.
Und Richard, was soll ich sagen? Diese Woche wird zahlentechnisch langweiliger als letzte Woche.
Ja, das ist so gut gesagt, weil ja, letzte Woche war ja sogar eine eigene Zahlenfolge. Ja.
Darf
eine Zahlenfolgenfolge.
Ja. Richtig, also 5, 6, 8, wir sind bei Folge 568. Inhaltlich, glaube ich, wird es natürlich der letzten Folge in nichts nachstehen. Aber jetzt hast du schon verraten, worum es letzte Woche ging.
Ja, also du hast über die Fibonacci-Folge gesprochen. Du hast aber vor allem auch Fibonacci erklärt und seine Bedeutung für die Mathematik.
Absolut. Wirklich absolut faszinierend, wie lange es gedauert hat, dass sich das indisch-arabische Zahlensystem bei uns hier etabliert hat.
Ja, absolut.
Absolut. Drei Dinge würde ich gerne ansprechen zur letzten Folge. Die eine ist, Folge und Reihe sind nicht identisch. Also ich habe Fibonacci-Folge und Fibonacci-Reihe so synonym verwendet, was man aber nicht tun sollte oder was man nicht tun darf, wenn man das mathematisch korrekt ausdrücken will. Die zweite Sache ist, ich spreche davon, dass das Duodezimalsystem immer noch bei uns durchscheint und habe das Dutzend mit den Eiern und habe dann aber Wochen und Monate genannt. Aber es gibt aber noch einen viel wirkmächtigeren Bereich, wo man das noch sieht, nämlich unsere Tageseinteilung. Nämlich der Tag hat 24 Stunden, die Stunde hat 60 Minuten, die Minute 60 Sekunden und so diese Dinge.
Ja.
Und auch eine dritte Sache, und zwar ein Praxistipp, der uns auch öfter erreicht hat, wofür man Fibonacci bzw. wofür man den goldenen Schnitt auch noch verwenden kann. Wenn man sich nämlich die Fibonacci-Reihe merkt, dann kann man relativ leicht Meilen und Kilometer umrechnen. Weil der Umrechnungsfaktor ist nämlich fast gleich. Also von Meilen auf Kilometer ist der Umrechnungsfaktor 1,609 und der goldene Schnitt ist 1,618. Also das ist sehr, sehr nah beieinander. Das heißt, wenn du die Fibonacci-Zahlen kennst, dann kannst du sagen, okay, 5 Meilen entspricht ungefähr 8 Kilometer oder 8 Meilen entspricht 13 Kilometer. So kann man es relativ einfach umrechnen.
Sehr gut. Ungefähr halt.
Genau.
Also je höher man raufgeht, desto genauer wird es wahrscheinlich.
wie beim goldenen Schnitt auch, ja.
Ja.
Genau. Sehr gut. Aber das finde ich ein sehr guter praktischer Tipp.
Sehr gut. Eine Sache muss ich auch noch hinzufügen. Etliche Zuschriften haben uns erreicht diesbezüglich, weil ich bin ja ausgewiesener Tool-Fan. Und viele haben geschrieben und haben gesagt, Richard, warum hast du nicht erwähnt, dass der Song Lateralus vom gleichnamigen Album dieser Band, der Fibonacci-Folge folgt. Ja?
Ah.
Also sowohl was Text als auch die Musik angeht.
Hast du es gewusst?
Und irgendwann einmal gehört, weil die Tool-Leute, die tun ja gern so ein bisschen Sachen verpacken in so ein bisschen mystische und teilweise so ein bisschen esoterische Dinge, aber oft so ein bisschen als Spielerei und so weiter. Und ich glaube, mir ist es da schon mal vor Ewigkeiten zu Ohren gekommen, aber ich habe es nicht mehr im Kopf gehabt. Aber wurde jetzt von mehreren Seiten daran erinnert.
Sehr schön.
Ja, muss ich wieder mal anhören.
Ja, das könnt ihr auch auf die Playliste, ne?
Auf die Playliste.
Auf die Metal-Playliste.
Auf die Metal-Playlist, genau. Dann haben wir Tool auch mal dabei. Hervorragend.
Jetzt bist du vielleicht motiviert.
Ja, jetzt bin ich motiviert, da mal was zu tun. Ja, hervorragend.
Ja, Richard, bevor wir in die Geschichte starten, noch eine hausmeisterliche Sache. Und zwar, wir haben ja ein neues Buch geschrieben, Mehr Geschichten aus der Geschichte. Und es erscheint am 4. September. Und das heißt, es gibt jetzt noch die Chance, es signiert vorzubestellen.
Genau. Wer das heute am Veröffentlichungstag hört, diese Folge, hat noch ungefähr 3 Tage Zeit. Weil bis 16. August geht's.
Genau, bis 16. August kann man noch die vorsignierte Variante bestellen. Und dann müssen wir irgendwann los und unterschreiben.
Mit glühenden Fingern. Mit glühenden Fingern unterschreiben.
Also vielen Dank an alle, die es schon gemacht haben und alle, die es noch vorhaben. Wir freuen uns sehr. Und dann, ich weiß nicht, Richard, was du noch vorhast heute?
Ich würde gerne eine Geschichte erzählen.
Das finde ich, ist ein guter Plan. Wenn du was vorbereitet hast, wäre ich dankbar.
Gut. Werter Daniel, wir springen in den Juli 1911 und zwar springen wir nach Ashford. Das ist eine kleine Stadt in der englischen Grafschaft Kent.
Aha.
Kennt man.
Ja, schlecht.
Genau befinden wir uns in einem Auktionssaal. Ja, einem Auktionssaal, in dem ungewöhnlich viele Frauen sitzen. Tatsächlich sind fast alle Sitze von ihnen besetzt. Und einige tragen die Farben der britischen Suffragetten, also violett, weiß und grün.
Mhm.
Und sie warten auf einen bestimmten Gegenstand, der versteigert werden soll. Und dann passiert's. Der Auktionator ruft einen Diamantring auf. Dieser Stein hat 7 Karat und der Ring, der gehört einer Prinzessin. Einer, die an diesem Tag auch selbst im Publikum sitzt. Der Ring liegt dort bei der Versteigerung, weil sich diese Prinzessin weigert, Abgaben für ihre Hunde, ihre Bediensteten und ihre Kutsche zu zahlen.
Hm.
Gerichtsvollzieher haben ihn deshalb aus ihrem Haus bei Hampton Court geholt. Die ausstehenden Beträge, die sie schuldet, die sind klein, der beschlagnahmte Ring, der ist viel mehr wert. Als die Versteigerung dann beginnt, bittet zuerst einmal niemand für diesen Ring. Die anwesenden Suffragetten, die machen nämlich auch so viel Lärm, dass andere Interessenten kaum zum Zug kommen. Ja. Der Auktionator senkt deshalb zuerst einmal den Startpreis. Dann senkt er ihn noch einmal, dann senkt er ihn noch einmal und erst als er bei 10 Pfund angekommen ist, da hebt eine Frau ruhig die Hand und sie bekommt den Zuschlag.
Hm.
Die Käuferin heißt Louise Jopling Rowe und sie ist eine bekannte britische Malerin der Zeit und ist selber auch in eben dieser Frauenbewegung aktiv. Unter dem Applaus der anderen Frauen gibt sie dann der anwesenden Prinzessin diesen Ring zurück. Und dann entrollen die Suffragetten ihre Banner und verwandeln im Grunde den Auktionssaal in eine politische Kundgebung. Es ist ein Spektakel, das vor allem deshalb so gut funktioniert, weil der Staat das Eigentum der Prinzessin öffentlich verkaufen muss. Ja? Und aus dieser eigentlich geplanten Bestrafung wird Werbung für die Frauenbewegung. Und mitten in diesem Spektakel sitzt eben jene Frau, deren Schmuck hier gerade versteigert wurde, und zwar Princess Sophia Alexandrovna Dulipsing. Und sie ist Patentochter Queen Victorias. Sie ist Enkelin des mächtigsten Herrschers, den der Punjab im 19. Jahrhundert erlebt hat. Und sie ist Tochter des letzten Maharajas dieses Reichs, das die Briten annektiert und ausgeplündert haben. Daniel, ich erzähle dir in dieser Folge die Geschichte einer Prinzessin, deren Familie erst ihr Reich und dann einen Teil ihres Besitzes an den britischen Staat verliert und die dann später ausgerechnet ihren Titel, ihre Juwelen und ihre Nähe zum Königshaus nutzt, um diesen Staat vorzuführen.
Ha, fantastisch. Und die auch in der Suffragettenbewegung irgendwie involviert war.
Ganz genau so ist es.
Fantastisch. Es klingt hervorragend, Richard, ich freue mich.
Hast du schon mal gehört von ihr?
Ne, keinen blassen Schimmer.
Sehr gut. Bevor wir weiter über unsere Protagonistin sprechen, noch kurz was dazu, wie ich sie in dieser Folge nennen werde. Ich werde sie bei ihrem Vornamen nennen, also Sophia. Geschrieben Sophia, aber entsprechend der damaligen Mode auch wird sie tatsächlich Sophia ausgesprochen. Dass sie sie bei ihrem Vornamen nennt, das hat mehrere Gründe. Also erstens, sie und ihr Vater, die teilen sich die Bezeichnung Dulipsing. Da ist dann der Vorname zur Unterscheidung praktischer. Zweitens ist Singh historisch nicht einfach ein Familienname, sondern hat im Sikh-Kontext eine eigene religiös-politische Bedeutung. Und drittens war sie in Großbritannien eben vor allem als Princess Sophia bekannt.
Aha.
Auf jeden Fall. Sophia wird am 8. August 1876 in London geboren. Ihre Familie wohnt damals in Belgravia, ein paar Minuten vom Buckingham Palast entfernt. Sophia kommt also mitten in der britischen Hauptstadt zur Welt, sehr weit entfernt vom früheren Reich ihrer Familie. Und nur ein paar Monate vor Sophias Geburt hat das britische Parlament Victoria einen neuen Titel verliehen. Und zwar Empress of India, also die Kaiserin von Indien.
Aha.
Und bei der Parlamentseröffnung trägt sie am Hals einen riesigen Diamanten, den Koh-i-Noor. Und dieser Diamante hat nur ein paar Jahrzehnte vorher zum Schatz der Familie von Sophia gehört. Sophias Vater, Duleep Singh, der ist der letzte Maharaja dieses Sikh-Reichs. Als Sophia geboren wird, da lebt er schon seit vielen Jahren in Großbritannien. Er besitzt ein großes Landgut, er veranstaltet Jagden, er trägt maßgeschneiderte Anzüge und er bewegt sich in der britischen Oberschicht. Queen Victoria ist ihm auch sehr zugeneigt. Sie porträtiert ihn, sie lädt ihn immer wieder ein und sie nimmt auch so Anteil an seiner Familie. Und deshalb erklärt sie sich auch bereit, zur Patin des Kindes zu werden. Und da kommt auch der zweite Vorname her. Ja. Alexandrowna ist eine Abwandlung des zweiten Vornamens von Queen Victoria. Alexandrina heißt sie eigentlich. Also Sophia wächst als eine britische Aristokratin auf. Sie hat Dienerinnen und Diener, sie reitet Pferde, sie trägt teure Kleider und wohnt dann später auch in einem Wohnkomplex ganz in der Nähe von Hampton Court Palace. Gleichzeitig stammt dieses privilegierte Leben aber aus einer sehr besonderen politischen Konstruktion. Und um die erklären zu können, springen wir jetzt gleich einmal in den vorhin von mir schon erwähnten Punjab.
Sehr gut.
Der Punjab, ich weiß nicht, wie viel du über ihn weißt, aber im 19. Jahrhundert, also da, wo wir jetzt sind, da ist er kein klar abgegrenzter Nationalstaat. Der Name kommt aus dem Persischen. Punjab, was so viel bedeutet wie fünf Wasser, und das bezieht sich auf fünf Nebenflüsse des Indus, also den Jhelum, den Chenab, den Ravi, den Beas und den Sutlej. Und das Kernland des Punjab liegt zwischen Indus und Sutlej, wird gegliedert in sogenannte Doabs, die Zwischenstromländer. Und es ist ein äußerst fruchtbares und reiches Gebiet. Und obwohl wir in diesem Podcast noch nie so richtig spezifisch über dieses Gebiet gesprochen haben, ist es tatsächlich mit einigen unserer Folgen ziemlich verknüpft. Kyros II. Zum Beispiel, der dringt bis nach Gandhara vor. Gandhara ist ein antikes Reich direkt an der Grenze am Punjab und übrigens auch ein Reich, das ich in unserem Buch erwähne, ja? Weil ich da über die Hauptstadt Taxila schreibe. Aber auf jeden Fall, er dringt bis dorthin vor und dann spätestens unter seinem Sohn Dareios I., da ist persische Herrschaft dort recht sicher belegt. Und das ist ja dieselbe Herrscherfamilie, die du aus meiner Kyros-Folge kennst. Also GAG 439 und dann auch aus meiner Folge über die Thermopylen, GAG 462, weil Xerxes, der ist ja ein Sohn des Dareios. 326 vor der Zeitenwende kommt dann auch Alexander der Große. Ja? Er besiegt einen König am Hydaspes, also am Jhelum, einem dieser Flüsse. Er zieht dann weiter bis zum Hyphasis, das ist der Beasis, also der zweite dieser Flüsse. Und dort weigern sich ja dann seine Soldaten, weiter nach Osten zu marschieren. Und damit wird quasi die Indien-Eroberung Alexanders beendet. In meiner Folge über Alexandria, GAG 333, da sind wir ja auch schon Alexander und seinem Krieg gegen Dareios III. Kurz begegnet. Und 1221 erreicht dann Genghis Khan auch den Indus. Er zieht zwar wieder ab, allerdings bleiben mongolische Heere so an der Nordwestgrenze des Punjab und 1241 plündern sie dann die Hauptstadt, die reiche Hauptstadt Lahore. Und genau in diesem Jahr nämlich setzt meine Folge GAG 359 über den Mongolensturm an. Ja, das ist der Beginn des Jahrzehnts der Witwen. Aber es ist am anderen Ende des mongolischen Reichs.
Ja, aber das ist eine schöne Einordnung, weil man sieht mal so die Verknüpfung auch dieser und auch die Größe und die Zeitspanne wird einem nochmal bewusster.
Genau. Also es ist wirklich zur selben Zeit, aber quasi am anderen Ende der Welt für die Leute damals. Ja. Und dann interessanterweise kann ich auch noch Babur verknüpfen mit dieser ganzen Geschichte, weil Babur, du erinnerst dich, der ist der Begründer des Mogulreichs. Ihn erwähne ich in meiner Folge über Akbar. Und Babur erobert tatsächlich große Teile des Punjab. Und er tut es, während ein gewisser Guru Nanak gerade im Punjab den Sikhismus begründet. Also die dann vorherrschende Religion im Punjab, der auch Sophia und ihr Vater und ihr Großvater und ihre Ahnen angehört haben. Im frühen 19. Jahrhundert allerdings, das ja für diese Geschichte jetzt vor allem wichtig ist, da teilen sich verschiedene Herrscher, militärische Verbände, lokale Eliten und religiöse Gemeinschaften die Macht und den Einfluss. Und es ist der König Ranjit Singh, der Großvater unserer Protagonistin, dem es dann gelingt, große Teile dieser Landschaft in einem Reich mit eben Lahore als Zentrum zusammenzuführen. Die Briten nennen ihn später den Lion of the Punjab, den Löwen des Punjab. Aha. Und das passt ganz gut zu dem Bild, das lange Zeit von ihm gezeichnet worden ist. Ja, ein außergewöhnlicher Mann, der durch persönliche Energie Reich erschafft, das dann nach seinem Tod zwangsläufig zerfallen muss. Aber wie so oft ist es ein bisschen zu kurz gefasst. Priya Atwal, eine britische Historikerin, die ihr Buch zum Sikh-Reich geschrieben hat, die korrigiert dieses Bild vor allem an einem Punkt. Ranjit, der regiert nicht allein. Ja, also seine Herrschaft, die funktioniert nur mit seiner Familie, mit Höflingern, mit regionalen Eliten und vor allem auch mit der Khalsa-Armee, also dem stehenden Heer des Reichs von Lahore. Das ist von Ranjit Singh ab 1805 mit Hilfe europäischer Offiziere zu einer der schlagkräftigsten Streitkräfte Südasiens ausgebaut worden. Der Name kommt übrigens von einer 1699 gestifteten Sikh-Gemeinschaft, der Khalsa, was aber nicht bedeutet, dass nur Sikh in dieser Khalsa-Armee dienen, also tatsächlich dienen da auch Muslime, Hindus und Pashtunen. Mhm. Und auch die Frauen der königlichen Familie, die besitzen Ländereien, die verteilen Geld, die pflegen auch ihre ganz eigenen politischen Netzwerke und übernehmen deshalb auch recht viele Aufgaben am Hof. Was wiederum heißt, als Ranjit Singh dann 1839 stirbt, da ist es nicht so, dass das einzige tragende Element dieser Konstruktion verschwindet. Es gibt tatsächlich sehr viele tragende Elemente dieser Konstruktion. Das Problem ist aber, dass die jetzt gegeneinander arbeiten. Und das merkt man. Also in den Jahren nach seinem Tod, da wechseln die Herrscher recht schnell. Einige werden abgesetzt, andere werden ermordet. Minister, Generäle, vor allem auch die Armee, die ringen jetzt darum, wer im Namen des Reichs Entscheidungen treffen darf. Ich werde jetzt nicht alle Morde, Absetzungen und Verstrickungen aufzählen, da wird man wahrscheinlich noch 2 Stunden lang hier sitzen. Aber was klar ist, die Thronfolge ist heiß umkämpft, der Hof ist gespalten und die Khalsa-Armee selber ist auch jetzt eine eigene politische Macht. Mhm. 1843 schließlich landet die Krone dann bei einem Kind. Sein Name ist Duleep Singh, er ist ungefähr 5 Jahre alt. Er wird der Vater von Sophia werden. Und seine Mutter, Jin Kaur, weil er ja erst 5 Jahre alt ist, die übernimmt jetzt als Regentin die zentrale Rolle im Reich. Und was jetzt kommt, vor allem aus Sicht der Briten, ist nicht außergewöhnlich, sondern vielleicht sogar typisch, wenn eine Frau Macht innehat. Ja. Die Briten nämlich, die stellen Jin als gefährliche Intrigantin dar. Ja, sexuell zügellos, umgeben von Günstlingen, im Grund unfähig zu regieren. Ein gewisser Henry Lawrence, der bald zu einem der wichtigsten Briten in Lahore wird, der schreibt über indische Herrscherinnen generell mit sehr offener Verachtung. Bei Männern kann er zum Beispiel sexuelle Ausschweifungen als eine Art bedauerliche Eigenschaft hinnehmen. Ja, bei Frauen, da werden sie zum Beweis, dass weibliche Herrschaft grundsätzlich Verderben bringt. Es ist aber auch nicht so, dass Jin Kaur über jeden Zweifel erhaben ist. Ja, also sie verfolgt natürlich ihre ganz eigenen Machtinteressen, trifft auch jede Menge umstrittene Entscheidungen. Aber sie regiert. Ja, sie regiert wirklich. Sie bestätigt Ernennungen, sie greift in Beförderungen ein, sie verhandelt mit der Armee und sie versucht natürlich vor allem, die Stellung ihres minderjährigen Sohns zu sichern. Es ist ein ziemlicher Gegensatz zu der Art, wie die Briten sie darstellen, und die Briten tun das aber aus einem guten Grund für sie. Ja. Sie sind ja die dominante Macht in Indien in Form der East India Company und sie haben ein großes Interesse daran, quasi auch noch das Juwel Nordindiens, also den Punjab, das Sikh-Reich zu erobern. Sie wollen die Entmachtung, die jetzt stattfinden soll, als eine Art vernünftige Reaktion auf eine unfähige Frau und ein hilfloses Kind darstellen. Mhm. Ja. Tatsächlich greifen die Briten aber in einen schon lang bestehenden Machtkampf ein und verändern ihn aber jetzt halt zu ihren Gunsten. 1845 bricht der erste Anglo-Sikh-Krieg aus, weil die Khalsa Armee eine Grenze in britisch dominiertes Gebiet überschreitet. Tatsächlich sind die Ursachen für den Krieg komplexer, nähern sich im Grunde aus der gesamten volatilen Situation im Punjab. Den Briten spielt es natürlich in die Hände. Und nach einigen Schlachten ist die ehemals so mächtige Khalsa Armee besiegt. Die East India Company annektiert den Punjab jetzt aber noch nicht komplett. Ja, einerseits, weil es sehr teuer wäre, so ein gesamtes Gebiet zu annektieren, aber auch, weil sie sehen, dass ihnen Duleep Singh, der junge Maharaja, noch recht nützlich sein kann. Ja, also ein Maharaja, den die Bevölkerung kennt und der eine Legitimität besitzt, ja, eine dynastische, das erleichtert natürlich die Kontrolle. Nach dem Vertrag von Lahore im März 1846 bleibt Duleep deshalb zuerst einmal auf dem Thron. Der Staat muss zwar große Gebiete abtreten, sie müssen Entschädigungen zahlen und sie müssen vor allem auch akzeptieren, dass jetzt hier britische Truppen im Punjab stationiert werden. Am Ende desselben Jahres, also 1846, da folgt dann der Vertrag von Bairowal und mit diesem Vertrag verliert seine Mutter Jind Kaur die Regentschaft. Die Regentschaft übernimmt jetzt formal die Regierung, aber an der Spitze dieser Regierung steht jetzt ein britischer Vertreter, der Resident. Die Situation wird recht sichtbar bei einer Zeremonie, bei der diese Vertragsunterzeichnung durchgeführt wird. Da nimmt der britische Generalgouverneur Henry Harding Duleep Singhs Hand und legt sie in die Hand des Residents Henry Lawrence, den ich vorhin ja auch schon erwähnt habe. Und Lawrence legt dem Kind dann seine Hand auf den Kopf. Ja. Also es ist eindeutig, der Maharaja bleibt zwar auf seinem Platz, der erwachsene Brite allerdings, der übernimmt jetzt öffentlich sowas wie die väterliche Stellung über ihn. Mhm. Also die East India Company, die regiert jetzt durch Duleeps Autorität, wenn man so will, aber gleichzeitig ist er natürlich politisch komplett unselbstständig. Sein Handlungsspielraum, beziehungsweise was er tatsächlich noch machen kann, das zeigt sich ganz gut in einer Anekdote. Es sollte ein umstrittener Höfling namens Tej Singh, der sollte Ehrung erhalten. Jind Kaur weist aber ihren Sohn an, das nicht zu tun. Lawrence, also der Resident, der drängt Duleep, aber sie trotzdem auszuführen. Und der junge Duleep, der hält jetzt beide Hände hinterm Rücken. Tut nichts. Und das ist im Grunde die gesamte Handlungsfreiheit, die diesem Kind jetzt in dieser Situation noch bleibt. Ja. Mhm. Also man muss auch dazu sagen, es ist keine eigene politische Strategie, du lebst. Auch dieser Impuls kommt ja von seiner Mutter. Aber in diesem neuen höfischen System, wo die Briten jetzt im Grunde seine Vormundschaft haben, da verweigert er sich zumindest so. Aber das ist im Grunde alles, was er machen kann. Mhm. Das Ganze ist aber auch ein gutes Beispiel dafür, wie problematisch der Einfluss der Mutter auf ihren Sohn für die britische Führung ist. Also solange Mutter und Kind miteinander sprechen können, ist Duleep schwerer nach ihrem Belieben umzuformen. Und deshalb handeln sie. Am 20. August 1847 bringen britische Beamte Jind Kaur aus Lahore weg und sperren sie in Sheikhupura ein. Duleep ist jetzt 8 Jahre alt und von jetzt an leben Mutter und Sohn getrennt. Es gibt einen berühmten Brief von Jind Kaur, in dem sie unter anderem schreibt: "You have been very cruel to me. You have snatched my son from me." Also auf Deutsch: Ihr seid sehr grausam zu mir gewesen, ihr habt mir meinen Sohn geraubt. Mhm. Sie schreibt dann weiter: Man hätte sie einsperren können, man hätte ihre Männer und ihre Dienerinnen entlassen können, man hätte sie auf jede andere Art und Weise behandeln können. But you should not have separated my son from me. Man hätte ihren Sohn nicht von ihr trennen dürfen. Diese persönliche Tragödie für die Mutter und das Kind, die leistet politisch aber dann natürlich genau das, was die britischen Beamten brauchen. Duleep kriegt jetzt eine neue britisch beaufsichtigte Umgebung. Seine Erziehung, seine Kontakte und später auch seine Religion, die werden jetzt kontrolliert. Lokal betrachtet allerdings kontrollieren die Briten den Punjab noch immer nicht ganz. Ja. Als sich ein lokaler Gouverneur der Entmachtung widersetzt, bricht im Jahr 1848 der zweite Anglo-Sikh-Krieg aus. Den gewinnen die Briten aber wieder. Und jetzt entscheidet sich die Company dafür, dass diese indirekte Kontrolle nicht mehr reicht. Am 29. März 1849 muss der jetzt 10-jährige Duleep Singh in Lahore vor britische Beamte treten und vor ihm liegt ein Dokument mit 5 Bedingungen. Erstens verzichtet er für sich und seine Erben auf jeden Anspruch auf die Souveränität über den Punjab. Quasi das offizielle Abtreten. Zweitens konfisziert die East India Company das gesamte Staatseigentum. Drittens muss Duleep den Koh-i-Noor, diesen Diamanten, von dem ich vorhin gesprochen habe, der übersetzt so viel bedeutet wie Berg des Lichts und der Symbol der Macht des Sikh-Reichs ist, also sein Vater hat den so am Oberarm getragen. Den muss er an Queen Victoria übergeben. Und viertens erhält er eine jährliche Pension und fünftens bleiben sein Titel und seine Pension davon abhängig, dass er der britischen Regierung gehorcht und am von der britischen Regierung bestimmten Ort lebt. Das Dokument wird als Abtretungsdokument beschrieben, aber die Szene, die gut dokumentiert ist, die zeigt, dass es natürlich keine Verhandlung zwischen zwei gleichberechtigten Herrschern ist.
Ja. Naja.
Der offizielle Bericht beschreibt, wie man Duleep dieses Papier überreicht. Er schreibt seinen Namen nicht einmal frei aus, er kann es gar nicht. Er zeichnet im Grunde die englischen Initialen nach, die ihm vorgegeben worden sind. Danach wird dann über der Zitadelle von Lahore die britische Flagge gehisst und jener britische Beamte, der diese ganze Szenerie aufgeschrieben hat, der erwähnt seine Proud Satisfaction, also seine stolze Genugtuung, mit der er das Totengeläut des Khalsa Raj, also des Sikh-Reichs, gehört hat. Der Punjab gehört jetzt also zum britischen Herrschaftsbereich. Der Koh-i-Noor wird nach Großbritannien verschifft und Duleep Singh wird jetzt komplett aus der politischen Welt entfernt, in der, wäre er dort geblieben, sein Titel zumindest noch ein bisschen an Macht haben hätte können. Nach dieser Annexion kommt Duleep zuerst einmal unter britische Vormundschaft, aber noch in Indien. Ein gewisser John Loggin, ein schottischer Arzt und Beamter der East India Company, der betreut ihn. Duleep wird also aus dem Punjab weggebracht, erhält jetzt eine englisch geprägte Ausbildung und eben 1853 konvertiert er zum Christentum. Und ein Jahr später reist er dann angeblich auf eigenen Wunsch nach Großbritannien und wird dort die längste Zeit seines restlichen Lebens bleiben. Queen Victoria allerdings, die nimmt recht großen Anteil an ihm. Das persönliche Verhältnis zwischen ihm und ihr, so wie es dargestellt wird, das war sehr, sehr herzlich. Ja, für Victoria ist er ein faszinierender junger Prinz, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass er durchwegs als ein sehr charismatischer und gut aussehender junger Mann beschrieben wird. Also im Zuge seiner Zeit, während er dort aufwächst, entsteht wirklich ein recht inniges Verhältnis zwischen ihm und Queen Victoria.
Aha.
Dieser Maharaja im Exil, der eignet sich seine neue Rolle jetzt auch sehr sichtbar an. Er wird, wie ich es eingangs schon erwähnt habe, er wird zum englischen Landadligen. Er kauft Elveden Hall in Suffolk. Er jagt, er gibt viel Geld aus und er bewegt sich vor allem aufgrund seiner Freundschaft mit Victoria viel am Hof. Im Lauf seines Lebens beginnt er allerdings, diese Geschichte seiner Entmachtung und wie sie zustande gekommen ist, auch zu hinterfragen bzw. anders zu betrachten. Er beginnt sich mit dem India Office, das für ihn zuständig ist, mit dem beginnt er sich zu streiten. Es geht um Geld, es geht um Besitz und er kehrt dann auch zum Sikhismus zurück. Und 1886 versucht er sogar, nach Indien zu reisen. Die britischen Behörden stoppen ihn aber in Aden im Jemen. Sophia, die ist zu diesem Zeitpunkt ja schon am Leben, wir erinnern uns, sie wird im August 1876 geboren und ihre Kindheit wird im Grund von 3 Dingen beeinflusst. Also erstens, dass das Verhältnis ihres Vaters zum britischen Staat immer konfliktreicher wird. Zweitens, dass seine Finanzen immer mehr in Unordnung geraten. Ja, er gibt einfach mehr aus, als er bekommt. Und drittens, erlebt jetzt auch die Familie, dass die Nähe zum Königshof und die Freiheit von staatlicher Kontrolle, dass das nicht dieselben Dinge sind.
Mhm.
Ja. Sophia ist noch ein Kind, als ihr Vater Großbritannien dann für immer verlässt. Er geht nach Paris und 1893 stirbt er dort auch. Die Familie ist zu diesem Zeitpunkt recht zerstritten und auch finanziell unter ziemlichem Druck. Queen Victoria sorgt allerdings dafür, dass Sophia und sie hat auch Schwestern, dass sie und ihre Schwestern, dass sie abgesichert bleiben. Sie erhalten Faraday House. Faraday House bei Hampton Court. Das ist eine sogenannte Grace and Favor Residence. Das heißt, eine vom Königshaus gewährte Unterkunft ist aber kein Eigentum. Ja, sie kriegen es nicht einfach so überschrieben. Und wie ich es auch schon zu Beginn gesagt habe, bei Sophia scheint es anfangs so, als würde sie diese Stellung, die ihr hier gegeben wird, als würde sie das gerne annehmen. Ja, also sie liebt Hunde, sie liebt Pferde, sie trägt eben gern elegante Kleidung, sie ist gern Teil dieser Gesellschaft. Sie lässt sich für Illustrierte fotografieren, sie gewinnt Preise bei Hundeschauen und führt, also ihr Leben, das gut zur Tochter eines englischen Landedelmanns passt.
Und doch muss man jetzt irgendwann mal zu den Suffragetten kommen.
Bist schon so ungeduldig. Wir kommen schon noch hin. Keine Angst. Ihre ältere Schwester Bamba allerdings, die hält dieses England kaum aus. Also die spricht offen von dem, was ihrer Familie genommen wurde und die will auch zurück in den Punjab. Bei Sophia ist es natürlich weniger eindeutig, weil sie gibt sich sehr gern diesem Leben hin. Es ist aber ein gewisser Zwiespalt, der vor allem dann verstärkt wird, als sie dann 1902 mit ihrer Schwester tatsächlich nach Indien reist. Und diese Reise zeigt schon, wie nervös die britische Verwaltung noch immer bei dieser Familie ist. Also die Behörden wollen eigentlich ihre Bewegungen im Punjab ziemlich eingrenzen. Also die britischen Amtsträger, die üblicherweise königliche und adlige Besucher empfangen würden, die halten Abstand. Sie werden 1903 zum großen Delhi Durbar eingeladen. Diese Delhi Durbars, das sind so prunkvolle Veranstaltungen, bei der das britische Empire seine Herrschaft in Indien inszeniert. Tatsächlich gab es drei davon. Also der erste Delhi Durbar war 1877, als Queen Victoria zur Kaiserin von Indien ernannt wird. Der dritte wird dann 1911 sein, wenn George V. den Thron besteigt. Und derjenige, den jetzt Sophia und ihre Schwester erleben, das ist der zweite, da wird die Thronbesteigung Edwards VII. Gefeiert. Und da erleben sie, wie sich das Empire in Indien selber feiert. Sie merken aber gleichzeitig auch, dass die Beamten ihnen gegenüber kühl und ablehnend sind. Ihnen ist es einfach nicht geheuer, dass die Schwestern da sind. Und die Erklärung dafür, die merkt Sophia am eigenen Leib, als sie weiterreisen nach Lahore. Da wird ihr nämlich klar, welche Bedeutung ihr Name im Punjab tatsächlich noch immer hat. In Großbritannien, da ist Sophia eine exotische Prinzessin aus dem Umfeld der Königin im Punjab. Da ist sie die Enkelin von Ranjit Singh und die Tochter Duleeps. Und die Menschen verbinden dort den Namen mit diesem untergegangenen Reich, das tatsächlich gerade mal erst ein halbes Jahrhundert zurückliegt. Also diese erste Reise, die macht aus Sophia noch keine politische Aktivistin. Sie kehrt jetzt nach England zurück, sie nimmt ihr bisheriges Leben wieder auf. Aber einige Jahre später, im Jahr 1906, da fährt sie wieder nach Indien, wieder mit Bamba, ihrer Schwester. Und jetzt ist die politische Lage dort aber um einiges angespannter. Also in Punjab wachsen nämlich Proteste gegen die Kolonialregierung. Nationalisten kritisieren die hohen Steuern, die Ausbeutung durch die britische Kolonialregierung. Und Sophia begegnet bei diesem Besuch dann auch zwei wichtigen Politikern des Indian National Congress, gewissen Gopal Krishna Gokhale und Lala Lajpat Rai. Und Gokhale, der steht eher für den gemäßigten Flügel, also der ist mehr so auf Reformen aus und parlamentarische Arbeit. Lajpat Rai, der ist sehr direkt, der mobilisiert große Menschenmengen und der gehört so zum radikaleren nationalistischen Lager. Am 17. Februar 1907 treten beide dieser Männer in Lahore auf und es wird ein recht einschneidendes Erlebnis für Sophia Singh werden. Sie und ihre Schwester werden nämlich gegen ihren Willen auf die Bühne gesetzt. Der Veranstalter will die Enkelinnen des Löwen des Punjab sehr sichtbar neben diesen neuen politischen Führern haben. Und Sophia ist diese Aufmerksamkeit peinlich. Ja, in ihrem Tagebuch bezeichnet sie sich und Bamba als Cockatoos, als Kakadus, die wieder mal vorgeführt werden. Aber dann beginnt Lajpat Rai zu sprechen. Und er redet jetzt über ein reiches Land, dessen Bevölkerung durch britische Politik arm gehalten wird. Er heizt damit die Stimmung an. Und Sophia notiert dann weiter in ihrem Tagebuch, he is a wonderful speaker, a noble, unselfish man. Also ein wunderbarer Redner, ein edler, selbstloser Mann. Und nach seiner Rede bedankt sich Lajpat Rai dann öffentlich bei den Schwestern. Er nennt sie die Enkelinnen des Löwen, des Punjab. Und Sophia schreibt, sie sei rot geworden und hätte nicht genau gewusst, wohin sie schauen soll. Währenddessen stehen draußen bewaffnete Soldaten und es kommt jetzt auch zu ersten Auseinandersetzungen mit einer aufgebrachten Menge, die eben aufgepeitscht worden ist durch die Rede von Lajpat Rai. Und die Schwestern werden daraufhin recht schnell weggebracht. Aha. In den Wochen drauf widmet sich Sophia dann mehr und mehr diesen nationalistischen Argumenten dieser Redner. Ja. Und sie sieht auch gleichzeitig, wie Unruhen ausbrechen in Lahore. Und sie bemerkt zum Beispiel auch, dass britische Beamte ihr jetzt folgen. In ihrem Tagebuch fragt sie, which are friends and which are foes in this country? Also wer sind in diesem Land Freunde und wer sind Feinde? Und als die Kolonialregierung dann Lajpat Rai ein bisschen später ohne irgendein Verfahren verhaften lässt und dann deportieren lässt, ist sie entsprechend wütend. Wir dürfen allerdings jetzt nicht davon ausgehen, dass sie bei diesem Besuch komplett radikalisiert wird, dass sie vielleicht sogar zur indischen Nationalistin wird, aber im Punjab verändert sich für sie, was ihr Name für sie politisch bedeutet. Ja, also sie erlebt, wie die Verwaltung auf Duleep Singh reagiert, sie hört Menschen, die die britische Herrschaft recht offen kritisieren und auch angreifen. Und sie sieht auch, dass der britisch geführte Staat gegen diese Menschen mit Überwachung, mit Verhaftung und mit Repressalien vorgeht. Und als sie dann wieder zurück in Großbritannien ist, da trifft Sophia dann auf eine Bewegung, die eine andere Form der Ungleichheit bekämpft und dabei auch mit denselben Instrumenten dieses Staats konfrontiert wird. Also mit Überwachung, mit Polizeigewalt und mit Gefängnis.
Jetzt biegen wir ein.
Jetzt biegen wir. Über eine Freundin, Una Dugdale, kommt Sophia enger mit der Women's Social and Political Union in Kontakt, kurz WSPU. Und das ist die Organisation um Emmeline und Christabel Pankhurst. Und deren Motto lautet Deeds, not Words, also Taten statt Worte. Nur kurz, wir haben es ja schon mal in einer Folge besprochen, aber das Wahlrecht ist zu jener Zeit ja an mehrere Bedingungen geknüpft, vor allem Geschlecht, Alter und Besitz, und Frauen sind von Parlamentswahlen einfach grundsätzlich ausgeschlossen. Zu jenem Zeitpunkt kämpfen schon seit Jahrzehnten unterschiedliche Gruppen dafür, das zu ändern. Die WSPU, wie sich an ihrem Motto unschwer erkennen lässt, die hält diese geduldige Überzeugungsarbeit mittlerweile für gescheitert und die setzen auf Störungen, auf Regelbruch und später dann auch auf offene Gewalt. Du erinnerst dich vielleicht an meine Folge über Suffragizzu.
Hey, oh, ja.
GRG 345 war das. Dort habe ich über Edith Garrett gesprochen, die Frauen der WSPU in Jiu-Jitsu unterrichtet und die später dann auch die Bodyguards von Emmeline Pankhurst ausbildet. Mhm. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Sophia eine Ausbildung durch Edith Garrett genossen hat. Die Gewalt aber, gegen die diese Frauen trainieren, die erlebt sie am eigenen Körper. Sophia will sich beteiligen, sie ist aber keine große Rednerin. Ja, im Gegenteil. Also Einladungen zu öffentlichen Ansprachen, die machen ihr eher Angst. Es gibt einen Brief an eine lokale Vertretung dieser Gruppe, wo sie fast flehentlich darum bittet, weder den Vorsitz führen noch sprechen zu müssen. Mhm. Sie wird gern helfen, schreibt sie, only not to speak. Bei den Aktionen allerdings, da ist sie weniger schüchtern. Am 18. November 1910, da ziehen mehr als 300 Frauen in kleinen Gruppen zum Parlament. Die WSPU will dem Premierminister Herbert Asquith eine Petition übergeben. Die Polizei ist angehalten, die Frauen vom Parlament fernzuhalten. Gleichzeitig will die Regierung aber möglichst wenig Festnahmen, weil solche Prozesse, die Gefängnisstrafen und auch die Hungerstreiks immer schlechte Presse bringen. Ja. Und genau dieser Widerspruch, also fernhalten, aber nicht verhaften, das endet in stundenlanger Gewalt. Sophia marschiert in der ersten Gruppe neben Emmeline Pankhurst und am St. Stephen's Gate, also dem Westeingang zum Parlament, da werden die Frauen jetzt gestoppt. Es kommen neue Gruppen nach und Polizisten und Zuschauer, die drängen sie jetzt zurück. Frauen werden geschlagen, sie werden zu Boden geworfen, sie werden bedrängt. In den Berichten wird von verdrehten Armen, von Schlägen gegen die Brüste und von hochgerissenen Röcken geschrieben. Und aus gutem Grund wird dieser Tag als der Black Friday in die Geschichte der britischen Frauenbewegung eingehen. Mhm. Und Sophia, die ja vor Ort ist, die beobachtet zum Beispiel, wie ein Polizist dieselbe Frau immer wieder zu Boden wirft. Als die Frau dann kaum noch aufstehen kann, drängt Sophia sich durch die Menge, stellt sich zwischen die beiden und schreit den Beamten an. Der lässt von der Frau ab und verschwindet. Sophia läuft ihm aber hinterher, sie verlangt seinen Namen. Er sagt ihn ihr nicht und sie sucht deswegen an seiner Uniform nach einer Nummer, die sie schließlich auch findet, V-700. Und Sophia wird an dem Tag selbst an den Armen verletzt und wird später auch zusammen mit vielen anderen Frauen festgenommen. Im Register des Home Office landet ihr Name dann auch falsch als Sing Princess A. Duleep und drunter notiert dann auch jemand Complaints of Police Conduct, also beschwert sich über das Verhalten der Polizei. Eine Woche später schreibt Sophia einen Brief an den Innenminister, einen gewissen Winston Churchill. Und sie schildert, was der Polizist mit dieser Nummer V-700 gemacht hat und sie verlangt Konsequenzen. Sie erwähnt ihre eigenen Blutergüsse an den Armen, aber ausdrücklich erwähnt sie auch, dass in ihrem Fall die Polizei nicht mehr Gewalt angewendet hätte als nötig. Also ist hier klar, sie will keine Sonderbehandlung für sich, aber sie will trotzdem ihre Stellung nutzen, damit dieser Angriff auf die andere Frau untersucht wird. Das Ganze verläuft natürlich in nichts. Also die Polizei prüft sich selbst und überraschenderweise befindet sie, der Beamte hat keine unangemessene Gewalt angewandt. Ja. Sophia schreibt aber weiter. Ja, also so oft, dass dann am 17. Dezember Churchill eine kurze Anweisung auf diese Akte von Sophia Duleep Singh setzen lässt, und zwar send no further reply to her. Also man soll ihr nicht mehr antworten. Mhm. Also ihr Titel schützt sie nicht vor Handgrifflichkeiten durch die Polizei, sorgt aber dafür, dass zumindest ihr Brief auf den Schreibtischen des Innenministers und des Polizeichefs landet, auch wenn die nichts tun. Ja. Was aber klar ist, ihre Sichtbarkeit, die bringt Vorteile und das will sie nützen. Beim Zensus von 1911, also bei der Volkszählung, da füllt Sophia zum Beispiel die vorgesehenen Felder nicht aus. Ja, in feiner Schrift schreibt sie quer über diesen Bogen, no vote, no census. Also wenn Frauen politisch nicht zählen, dann sollen sie sich auch nicht zählen lassen. Mhm. Und dann widmet sie sich den Steuern. Die Women's Tax Resistance League, die greift einen alten politischen Satz auf, den wir vor allem aus dem Vorfeld zum amerikanischen Unabhängigkeitskrieg kennen, nämlich no taxation without representation. Ja. Also keine Besteuerung ohne politische Vertretung. Ja. Und diese Gruppierung, die verweigern Abgaben, sie zerreißen Briefe der Finanzbehörde und sie bereiten sich dann auch schon auf Pfändungen vor. Also manche verbarrikadieren ihre Häuser. Es gibt sogar Anleitungen innerhalb dieser Gruppe für Seilzüge und Körbe, mit denen so sich selbst Eingeschlossene dann versorgt werden können. Und als am 23. Mai 1911 dann eine gewisse Emma Sprossen zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird, weil sie keine Lizenzen für ihre Hunde erwirbt, also quasi die Hundesteuer nicht bezahlt, da beschließt auch Sophia, keine Hundesteuer mehr zu zahlen. Dann verweigert sie die Abgaben für Bedienstete und für ihre Kutsche mit Wappen. Ja. Und das sind natürlich alles sehr symbolträchtige Dinge, weil es genau diesen Konflikt zwischen dem Staat und den eigentlich privilegierten, aber trotzdem entrechteten Frauen aufzeigt. Ja. Mhm. Als ein Gericht sie dann vorlädt, da geht sie nicht selber hin, sie schickt ihren Anwalt, der wiederum erklärt, Sophia erkenne an, gegen das Gesetz zu verstoßen, bezahlen wird sie aber trotzdem nicht. Der Staat verlange Geld von Frauen, denen er jede Stimme bei der Verwendung dieses Geldes verweigert. Also verhängt der Richter einmal Geldstrafen, Sophia verweigert diese Geldstrafen und deshalb stehen dann zwei Wochen später auch Gerichtsvollzieher vor ihrer Unterkunft, dem Faraday House bei Hampton Court. Ihre Haushälterin öffnet und richtet ihnen Sophias Gegenangebot aus. Ja, sie wird gern zahlen, sobald der Premierminister dafür sorgt, dass sie wählen darf. Mhm. Die Männer ignorieren das natürlich, sie gehen trotzdem rein, sie durchsuchen ihre Zimmer, sie öffnen dann ihr Schmuckkästchen und sie nehmen diesen Diamantring mit, den wir schon aus der Einleitung kennen.
Okay, ja, verstehe.
Oh naja, was aus dieser Versteigerung des Rings wird, das wissen wir schon, nämlich eine komplette Umkehrung dessen, was der Staat eigentlich will.
Ja.
Es wird im Grunde eine hervorragende Propagandaveranstaltung für die Suffragettenbewegung und es ist auch genau jener Zeitpunkt, an dem die einen ihrer Höhepunkte erleben. Nämlich nur einen knappen Monat Vor dieser Auktion findet die größte Suffragetten-Protestaktion vor dem Ersten Weltkrieg statt. Und zwar die Women's Coronation Procession. Ja. Gegenveranstaltung zur anstehenden Krönungsfeier von George V. Dort nimmt auch Sophia teil. Belegt unter anderem auch in einem Artikel, den ich der Ausgabe der Pester Lloyd entnommen habe, einer deutschsprachigen Zeitung aus Ungarn, habe ich bei Anno gefunden. Da steht Folgendes über diese Procession. Da schreiben sie, überaus eindrucksvoll präsentierte sich eine Gruppe der englischen Königinnen. Also sie verkleiden sich da von der kriegerischen Boudica angefangen bis zur Königin Maria Stuart. Nicht minderes Interesse erweckte die Gruppe der zeitgenössischen Schauspielerinnen, unter denen sich neben verschiedenen englischen Bühnengrößen auch die gegenwärtig hier gastierende Nayette Gilbert und die russische Schauspielerin Prinzessin Wariatinsky befanden. Eine lange Reihe bekannter Damen aus der guten Gesellschaft, so Lady Frances Balfour, Lady Delaware, Lady Lamb, Mrs. Bernard Shaw, ferner von Ausländerinnen die indische Prinzessin Duleep Singh, Lady Stout aus Neuseeland, Mrs. Fisher, die Gattin des Premierministers von Australien, Lady Lockburn, Gouverneursgattin aus Südaustralien und viele andere namhafte koloniale Frauenrechtlerinnen waren in dem endlosen Zuge zu sehen. Interessant ist hier, dass die Zeitung sie als Ausländerin bezeichnet, obwohl sie eigentlich Britin ist. Aber da ist klar, sie ist jetzt ein bekanntes Gesicht in dieser Bewegung. Und nach der Steuergeschichte, die einen Monat später stattfindet, da ist auch klar, sie ist nicht nur das, ja, sie ist nicht nur ein Gesicht, sondern sie wird tatsächlich zu so einer Art Vorzeigefigur dafür, wie man das eigene Privileg in Protest verwandeln kann. Also eine Prinzessin, die sich offen weigert zu zahlen, weil Frauen keine Stimme haben, das ist genau die Art Öffentlichkeit, die so eine Bewegung braucht. Sophia bleibt deshalb auch öffentlich aktiv. 1913 zum Beispiel verkauft sie regelmäßig die Zeitung The Suffragette vor den Toren von Hampton Court Palace, also quasi vor ihrer Wohnung. Und das muss man sich mal vorstellen. Ja, also da steht eine indische Prinzessin in teurem Pelz neben sich ihr Sandwichboard mit der Aufschrift Revolution oder Revolution. Und sie fordert jetzt vor dieser königlichen Wohnanlage Votes for Women. Im Palast kommt es natürlich schlecht an. Also Queen Victoria ist ja mittlerweile verstorben. George V. ist jetzt schon der zweite König nach ihr. Aber William Carrington, der Keeper of the Privy Purse, also der zuständig ist für das Geld, das ausgegeben wird, der schneidet ein Foto von Sophia aus der Zeitung aus, legt so eine Karte mit dem Wappen des Buckingham Palace und schickt beides an den Indienminister. Wortlos. Ja? Er ist gar nicht nötig. Hinter den Kulissen prüfen dann eben Hof und India Office, ob sie Sophia stoppen können oder ob sie sogar aus Faraday House werfen können. Ein hoher Beamter, ein gewisser Sir Arthur Herzl, der schreibt dann an den Minister, "We have no financial hold over the Duleep Singh Princesses." Also auf Deutsch, wir haben keinen finanziellen Zugriff mehr auf die Duleep Singh Prinzessinnen. Das ist genau der springende Punkt hier. Also die Pensionen, die sie erhalten und die Wohnungen, mit denen ihre Familie früher ruhig steht und kontrolliert worden sind, das reicht jetzt bei Sophia nicht mehr aus. Der König könnte die Wohnung rein theoretisch entziehen. Er müsste aber dann halt persönlich verantworten, dass Queen Victorias Patentochter aufgrund ihres politischen Engagements aus Hampton Court fliegt. Sie wird zwar weiterhin überwacht, die Zeitung kann sie aber trotzdem weiterhin unbehelligt verkauft. Ende 1913 steht sie dann noch einmal wegen unbezahlter Steuern vor Gericht. Diesmal spricht sie dann auch selbst. Ein Reporter hat da zwei Sätze aufgeschrieben. "When the women of England are enfranchised and the state acknowledges me as a citizen, I shall, of course, pay my share willingly to its upkeep. I don't say I will pay these fines either." Also wenn die Frauen Englands das Wahlrecht haben und der Staat sie als Bürgerin anerkennt, dann werde sie selbstverständlich ihren Anteil zu seinem Unterhalt beitragen. Die jetzt verhängten Strafen werde sie allerdings auch nicht bezahlen. Der Richter warnt sie vor Gefängnis, Sophia bleibt bei ihrer Weigerung und passieren tut ihr dann schlussendlich auch nichts. Und dann im August 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus. Die WSPU, und das habe ich damals in einer Folge über Suffragitsu ja auch schon erzählt, die WSPU, die setzt jetzt ihre militante Kampagne aus. Also so wie viele aus der Suffragettenbewegung, zum Beispiel auch Emmeline Pankhurst, unterstützt Sophia jetzt auch die britischen Kriegsanstrengungen. Vor allem deshalb, weil viele verwundete indische Soldaten, die werden nach England gebracht, also in Brighton, im Süden Englands. Da werden Lazarette eingerichtet. Später entsteht dann in Brockenhurst, ebenfalls im Süden in der Nähe von Brighton, da entsteht dann das Lady Harding Hospital mit 500 Betten. Und 1915 beginnt Sophia dort in einer Rotkreuzuniform als Krankenschwester zu arbeiten. Und viele der Soldaten, die aus dem Punjab kommen und dort sind, die wissen zuerst gar nicht, wer sie ist. Also was auch damit zusammenhängt, dass Sophia selbst kein oder sehr wenig Hindustani spricht, also die Sprache, die im Punjab gesprochen wird. Als die Männer dann aber erfahren, dass die Frau in ihrem Bett Enkelin von Ranjit Singh ist, dann bitten sie um signierte Fotografien. Also wir wissen von einem Brief eines Soldaten namens Kartar Singh, der schickt so ein Foto nach Hause und schreibt sinngemäß, das ist die Enkelin unseres Königs, Ranjit Singh. Später beginnt sie dann Geld für Kleidung, Schuhe und Unterkünfte indischer Soldaten zu sammeln und für das India Office ist es wieder ein Problem. Also die versuchen, den Anteil Sophias daran recht klein zu halten. Das Ganze darf zwar stattfinden, aber bitte ohne eine allzu sichtbare Sophia Duleep Singh an der Spitze. Funktioniert allerdings nicht. Also 1918 berichtet die Times, Prinzessin Sophia Duleep Singh organisiere den India Day in London und die Aktion wird ein riesiger Erfolg. Nach dem Krieg kommt dann schließlich das Wahlrecht für Frauen in Etappen. Also 1918 schon dürfen Frauen, die über 30 sind, wählen, wenn sie bestimmte Besitz- oder Bildungsbedingungen erfüllen oder mit einem entsprechend qualifizierten Mann verheiratet sind. Und Sophia, aufgrund ihres Alters und ihrer Stellung, die gehört zu dieser ersten kleinen Gruppe. Und 1928 dann gelten für Frauen dieselben Bedingungen wie für Männer. Also im Grund ist dann das Wahlrecht auch für Frauen da. Sophia bleibt mit den Frauenrechtlerinnen in Kontakt. Sie unterstützt gleichzeitig jetzt auch indische Anliegen. Dieses laute politische Jahrzehnt ihres Lebens, das ist jetzt aber vorbei. Mhm. Sie lebt weiter in Faraday House. Sie kümmert sich um Familie und Freundinnen und hält so ein bisschen an der Erinnerung an die Suffragetten fest. 1947 erlebt sie dann auch noch die Unabhängigkeit Indiens. Sie erlebt dann auch die Teilung des Punjab, und zwar zwischen Indien und Pakistan und die Gewalt, die damit einhergeht, was übrigens eine Geschichte ist, der sehr bald auch einmal gerne eine eigene Folge widmen wird. Am 22. August 1948 stirbt Sophia Duleep Singh in Buckinghamshire. Sie verfügt, dass ihr Körper eingeäschert und ihre Asche nach Indien gebracht werden soll. Und ein Jahr später reist dann auch ihre Schwester Bamba mit ihrer Asche nach Lahore, wo Bamba die Asche ihrer Schwester verstreut hat, das wissen wir nicht. Tja, und das, werter Daniel, war meine Geschichte über Sophia Duleep Singh, eine Enkelin des mächtigsten Herrschers über das Sikh-Reich, die als die Tochter des abgesetzten letzten Herrschers dieses Reichs in jenem Land aufwächst, das dafür verantwortlich war und schließlich das tut, was ihr Titel und Nähe zum Königshaus erlauben, nämlich ein ungerechtes Wahlsystem öffentlichkeitswirksam zu bekämpfen und dadurch mitzuhelfen, eben jenes Unrecht aus der Welt zu schaffen.
Fantastisch, Richard. Es ist ein faszinierender Bogen, also von der Kolonialgeschichte dann über hin zu den Suffragetten. Also im Grunde ja relativ nah die Gegenwart auch. Also wann hast du gesagt, stirbt sie? In den 50ern?
1948.
48, also es ist ja schon auch eine Zeitspanne, die jetzt, also nicht so ganz weit weg ist. Also da haben wir noch Verwandte, die in dieser Zeit geboren sind.
Ja, absolut. Mein Vater ist vorher geboren. Meine Mutter auch.
Ja. Und aber trotzdem ist es eine Zeitspanne, die auch, deshalb sage ich das auch so, die so weit weg wirkt. Also weil man das Gefühl hat, diese indische Kolonialzeit der Briten, das ist ja, gefühlt weiter weg.
Ja, viele Dinge, die britische Kolonialzeit in Indien, die Tatsache, dass Frauen nicht wählen haben können, das ist alles auch nicht so lang her.
Ja.
Nicht so lang her. Aber
ich finde es faszinierend, auch diese Wandlung, dass sie natürlich eigentlich sehr privilegiert aufwächst, aber dann dennoch ja so den Weg zu den Suffragetten findet.
Ja. Also ich habe es ja jetzt so in der Folge erzählt, also ich glaube, es sind ihre Aufenthalte im Punjab und auch dieses Konfrontiertwerden mit so einem repressiven Staat, ja, also dort. Und dann eben auch erkennen, dass
sie gar nicht so weit reisen muss bis nach Indien, um zu sehen, dass der Staat dieselben Dinge halt auch im Land selber macht, aber eben gegenüber den Frauen, die versuchen, die gleichen Rechte wie Männer zu kriegen.
Ja.
Ja, es ist schon, ich meine, diese ganze Konstellation ist eben so interessant. Deswegen habe ich auch so viel Zeit drauf verwendet, zu erklären, was es mit dem Punjab und mit dieser Annexion auf sich hat und welche Personen dann ihr Vater und sie sind und wie sie dazu gemacht werden, indem sie eben im Grund entfernt werden aus ihrer eigentlichen Heimat. Ja.
Ja,
dass
ja.
dieser Zwiespalt entsteht, ist dann eh sehr naheliegend. Ja. Also ja. Wenn du dann auch, je älter du wirst, konfrontiert wirst mit der Geschichte deiner Familie und mit der Geschichte dieses Reichs, das deine Familie ja mal angeführt hat und dann auch siehst, wie die Menschen in diesem Reich leiden unter der neuen Kolonialherrschaft, dann entwickelt sich schon was. Ja.
Das finde ich auch faszinierend, also auch diese Geschichte des Sikh-Reichs. Wir haben jetzt ja schon öfter über indische Reiche gesprochen, weil wir neigen ja dazu, einfach zu sagen, so das indische Kolonialreich der Briten. Aber Indien ist einfach riesig und äußerst vielfältig. Also es ist ja nicht so, dass man von dem Indien sprechen kann.
Naja, absolut. Und Punjab eben lange Zeit quasi das Juwel und lange Zeit eben nicht unter der Herrschaft der Briten. Haben natürlich ein großes Interesse dran gehabt, diesen Umstand zu ändern.
Ja. Hast du einen Hinweis bekommen oder bist du selber auf die Geschichte gestoßen?
Tatsächlich einen Hinweis erhalten, und zwar von Tina und gar nicht so lange her. Das war im Juni 2026, aber das habe ich gelesen und habe mir gedacht, sehr spannend, ein schöner Tie-in in meine Suffragette-Zufolge. Und dann eben, was den Punjab angeht, ich meine, es war ein bisschen gimmicky, wie ich es gemacht habe, aber tatsächlich diese Verknüpfung zum Punjab, zu all diesen anderen Folgen, die ich gemacht habe, wir versuchen ja immer wieder auch so ein bisschen globalgeschichtlich die Dinge zu erzählen und hier erkennt man das halt einfach, wie einfach alles zusammenhängt. Ja, es ist nicht so, dass die Briten die Ersten sind, die dann nach Indien kommen und versuchen, sondern der Punjab ist ja auch schon seit Jahrhunderten ein umkämpftes Gebiet gewesen von allen möglichen, aus allen möglichen Regionen kommen sind. Deswegen, ich habe mich sehr kurz fassen müssen eigentlich, was die Entwicklung des Punjab angeht, weil es so eine spannende Gegend ist.
Ja.
Zur Literatur vielleicht Hauptquelle für diese Folge war das Buch von Anita Anand, das heißt Fire, Princess Suffragette Revolutionary, aus dem Jahr 2015. Und Priya Atwal habe ich auch schon erwähnt, die hat geschrieben Royals and Rebels, The Rise and Fall of the Sikh Empire. Das ist aus dem Jahr 2020. Es gibt dann noch zum Beispiel so Papers der East India Company, aus dem Jahr 1849, die heißen Papers Relating to the Punjab 1847 to 1849 und da sind diese Beschreibungen her. Und dann auch noch sehr interessantes Buch von Catherine B. Asher und Cynthia Talbot, das heißt India Before Europe aus dem Jahr 2006. Ich glaube, das haben wir in irgendeiner anderen Folge auch schon verwendet.
Ah, das klingt gut, das würde ich auch mal gerne lesen.
Ja. Gut.
Ja, Richard. Ich bin mir ziemlich sicher, du hättest dieser Geschichte noch einiges hinzuzufügen.
Ja, schon.
Ja, Richard, dann würde ich sagen, gehen wir über zum nächsten Teil der Folge.
Ja, mach mal Feedback-Hinweis-Block.
Sehr gut.
Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das per E-Mail machen, feedback@geschichte.fm. Kannst auf den diversen Social-Media-Plattformen tun, dort heißt man gemeinhin Geschichte.fm. Außer im Fediverse, da geht man am besten auf geschichte.social. Und landet dann direkt auf unserem Mastodon-Profil und kann uns dann dort folgen. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und solche Dinge, kann es zum Beispiel bei Apple Podcasts tun oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann. Und wer direkt in einer Folge kommentieren will, wer ein bisschen Hintergrundinfos oder Bilder haben will, vor allem Bebilderungen zu folgen, das ist möglich mit einer ganz eigenen App, nämlich Campfire. Einfach auf joincampfire.fm gehen, die App installieren und dann unserer Community beitreten.
Merch gibt es unter geschichte.shop und es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Bei Apple Podcasts gibt es den Kanal Geschichte Plus und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 € im Monat. Da gibt es alle Infos unter geschichte.fm/steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Achim, Lars, Dirk, Sebastian, Florian, Oliver, Christopher, Sarah, Carsten, Friedegard, Mitra, Laura, Günther, Judith, Markus, Kai, Achim und Thomas. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank und danke an Lene Kiebel fürs Schneiden dieser Folge.
Dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute und geben dem einen das letzte Wort, der es immer hat.
Richtig, nämlich Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Bam, 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 bam. Einstellungen sollten noch passen. Yes.
Bam.
Sollte auch laufen, ja. Très bien.
Ah ja, starten wir mal.